Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder bei euch hier in Tisheim sein darf und bei euch den Dienst tun darf. Also ich finde es immer wieder wichtig, dass wir die Liebe zu allen Heiligen pflegen, so wie es in der Bibel steht. Dass wir nicht wie die Kleingärtner am Zaun ist Schluss und schauen neidisch auf den Garten, was der für große Rettich drin hat und bei mir sind sie nur so groß. Nein, es geht darum, dass der Leib Christi weltweit gebaut wird. Darum geht's. Unter seinem Geist. Ja, ich habe mich in der letzten Zeit, oder schon eine ganze Zeit, mit dem Epheserbrief beschäftigt, weil ich mir zur Aufgabe gemacht habe, in der Gemeinde mal einen Brief fortlaufend zu bringen, damit man einfach den Zusammenhang eines Briefes kennenlernen. Aber ihr braucht keine Angst haben, dass ich mit euch heute den ganzen Epheserbrief durchgehe. Müsste man bis abends sitzen bleiben. Nein, heute wollen wir uns damit befassen, mit dem Tragen der Waffenrüstung Gottes. Und darum geht es heute in diesem Predigtext. Und zwar ist bereits im letzten Kapitel des Epheserbriefs, im Kapitel 6. Und ich lese uns die Verse 10 bis 20. Zuletzt werdet stark im Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt. Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit dem bösen Geisterwesen in der Himmelwelt. Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten. So steht also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschut mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden. Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werden bringen können. Nehmet auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Betet allezeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art und seid zu diesem Zweck wachsam, mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, dass mir, so oft ich den Mund auftue, das Wort gegeben werde, um freimütig das Geheimnis der Heilsbotschaft zu verkündigen, für die ich auch in Ketten ein Sendbote bin, damit ich in ihr ein freimütiges Bekenntnis ablege, wie es mir gebührt zu tun. In unserem Text heute geht es um eine Schutzkleidung, nämlich um die göttliche Waffenrüstung, weil wir uns im Feindesland befinden. Schutzkleidungen sind ja heute in vielen Berufen üblich. Sie dienen dazu, dem Menschen bei der Ausübung ihres Berufes Schutz zu gewähren. Das war besonders auffällig bei uns in der Glasindustrie. Das Glas wurde ja in riesigen Wannen aus Stein so bei ca. 1600 Grad geschmolzen. Die Wannen laufen Tag und Nacht, Sonntag über immer durch. Und in Mitterdeich haben wir ja das Glas dann zu Röhren in allen Formen von klein bis groß gezogen. Und so ein Prozess soll natürlich nicht unterbrochen werden. Denn jede Störung kostet Geld und auch die Qualität des Produkts leidet dazu. Aber ab und zu mussten auch die Handwerker an diese heißen Aggregate hin, wenn mal was zum Reparieren war. Und wenn die ihren Schutzanzug angezogen haben, haben sie ausgeschaut wie Raumfahrer. Ja, Helm, dann so ein verspiegeltes Schild vor dem Gesicht, ganz dicke, silbrig schimmernde Anzüge, Handschuhe. Und sie haben es immer nur einige Minuten ausgehalten, dann kam die nächste Mannschaft und musste weiterarbeiten. Ohne Schutzkleidung wäre es nicht möglich gewesen, diese Arbeit zu machen. Im Berufsleben, da akzeptieren wir es, dass Menschen sich schützen gegen die Einflüsse der Umwelt. Aber denken wir auch daran, dass wir uns im Geistlichen schützen müssen. Warum ist es uns Christen nicht bewusst? Ich denke, das liegt daran, dass wir kaum mehr den Gedanken haben im Alltag, dass wir uns hier im Feindesland befinden. Vor Jahren war das uns noch klarer, als wir die Grenze noch hatten. Da haben wir gewusst, wenn wir da drüber gehen, sind wir im Feindesland. Aber Christen leben jeden Tag im Feindesland. Ja, es hat sich bei uns im westlichen Europa hat sich so eine Wohlfühl- oder ein Wohlfühl-Christentum sich eingebürgert. Wir bewegen und wir leben so, ich stelle mir das so vor, wie die Tiere im Nationalpark. Ja, uns kann ja nichts passieren, man wird gehegt und gepflegt, die anderen betrachten einen vielleicht noch als exotische Tiere, aber auch als ständige Moralprediger, aber sonst lässt man uns eigentlich hier gewähren. Bewusst, wie wird es uns eigentlich erst dann wieder, wenn wir Missionsberichte lesen, zum Beispiel von der Karmelmission, wer heute vom Islam zum Christentum übertritt, der verliert die Familie, der verliert alles. Der ist freiwillig letztendlich. Und dieser Bibeltext möchte uns heute wieder mal daran erinnern, wir leben im Feindesland, wir leben nicht in einem Wellnesscenter oder Vergnügungspark. Ja, wir haben es wohl in unserem Land zu Wohlstand und Ansehen in der ganzen Welt gebracht, aber wir sind auch ein Land der Gottlosigkeit und der Gesetzlosigkeit. Das muss uns auch klar sein. Und dieser Text will uns aufschrecken, allein schon, wenn Paulus hier von einer Waffenrüstung spricht, der Waffenrüstung Gottes. Andererseits wollen wir doch friedliebende Menschen sein. Ja, in unserem Staat hat man ja auch deswegen schon die Wehrpflicht ausgesetzt. Und wie könnt ihr Christen jetzt mit einer Waffenrüstung rumlaufen? Was denken denn die anderen von uns? Doch wir können, nein, wir müssen, um überleben zu können auf dieser Welt. Und Paulus erklärt uns das sehr deutlich in diesem Text. Mir ist es also aufgefallen, diese Aufzählung des Paulus hier ist sehr dramatisch. Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelwelt. Was also so friedlich in unserem Land hier aussieht, ist nicht so friedlich, denn diese Welt wird von der Finsternis beherrscht. Das muss uns klar sein. Diese Welt wird von der Finsternis beherrscht. Und in der Bibel steht aber, der Mensch, der gläubig wird, ist vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes versetzt worden. Da entsteht natürlich Kampfpotenzial. Inmitten dieser Welt, wo alles drunter und drüber zu gehen scheint, baut Gott sein Reich auf, mit all den Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und da diese Leute nicht besonders beliebt sind im Reich der Finsternis, werden sie verfolgt, eingesperrt oder getötet. Und das haben wir ja in der Bibellese jetzt mit dem Stephanus. Schon damals, der war ihnen im Weg, hat man ihn gesteinigt. Deshalb müssen wir eine Schutzkleidung tragen, eine Waffenrüstung, nämlich die göttliche Waffenrüstung. Und die göttliche Waffenrüstung ist nicht zum Kämpfen da. Nein, der Kampf ist nicht die Aufgabe des Christen. Und deswegen wird auch oft das Christentum in den Medien ganz negativ dargestellt. Da wird auf die Kreuzzüge verwiesen, da wird auf die Religionskriege verwiesen und oder auf die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken in Irland. Aber das hat ja nichts mit wahrem Glauben zu tun. Das ist Fanatismus. Jesus sagt selbst, ich bin in die Welt gekommen, nicht zu herrschen, sondern um zu dienen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Unsere Waffenrüstung, die wir anziehen, dient unserem Schutz, um gegen die listigen Angriffe Satans bestehen zu können. Es geht nicht um Kampf, sondern um bestehen zu können in dieser Welt. Und in diesem Zusammenhang verwendet Paulus Eine ganz wichtige Aussage. Er schreibt die listigen Angriffe Satans. Das muss uns klar sein. Satans Angriffe sind in der Regel nie plump, immer listig. Und das macht ihn so gefährlich, dass sich selbst Christen täuschen lassen. Denn seine Angriffe klingen christlich, seine Angriffe sind einfühlsam, sie sind human, sie sind tolerant, sie passen sich an und dahinter kannst du ja gar nichts Schlechtes vermuten. Doch wenn man seine Verkleidung ansieht, dann wird es klarer. Wenn die Bibel davon spricht, dass er als Engel des Lichts auftritt, ja, vermutet ihr da Satan dahinter? Oder ein Wolf im Schafspelz? Ach, so ein nettes, niedliches Lämmlein, da kann doch nichts Böses dahinter stecken. Oder wenn die Bibel schreibt, wenn Jesus sagt, er vollbringt Zeichen und Wunder. Anstatt vom Aberglauben spricht man in unserem Land, altes Brauchtum wird wieder neu gepflegt. Und dahinter steckt tiefster Aberglaube. Jesus redet mit seinen Jüngern Klartext. Ich habe euch wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Also aufgepasst, wir befinden uns im Feindesland. Aber Jesus lässt uns auch nicht allein. Nein, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die. Jesus warnt nicht nur, er gibt uns auch immer das Trostwort dazu. Und wenn wir alle Tage mit Jesus in Verbindung bleiben wollen, dann müssen wir die Schutzkleidung anziehen. Die steht uns jeden Tag zur Verfügung. Und diese Schutzkleidung besteht aus 7 Elementen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Als erstes, so steht also da an den Hüften gegürtet mit Wahrheit. Das war der Vers 14. Als Paulus oder zu Paulus oder Jesu Zeiten hat man lange Gewänder getragen. Und wenn man das Haus verlassen hat und längere Wege gegangen ist, hat man einen Gürtel genommen und hat das Gewand nach oben gebunden, damit man laufen konnte. Sonst hat es ja immer zwischen die Beine, war ja keine Beinfreiheit sonst da. Ja, und an diesen Gürtel hat man normalerweise noch seinen Geldbeutel hingehängt und noch ein Schreibzeug. Und wenn man das hatte, dann war man reisefertig. Und das Bild verwendet jetzt Paulus, umgürtet euch mit dem Gürtel der Wahrheit. Was bedeutet das? Alle Arbeit im Reich Gottes gelingt nur, wenn sie in der Wahrheit getan wird. Das Reich Gottes kann nicht in Unwahrheit aufgebaut werden, denn bei Gott gibt es keine Unwahrheit. Deswegen betont ja auch Jesus und sagt uns, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn ich Jesu Jünger bin und ihm nachfolge, muss mein Leben wahr sein. Sonst wird mein Zeugnis unglaubhaft und wir öffnen dem Satan die Tür, um in unser Leben oder auch in unsere Gemeinde einzudringen. Das ist ja das Zweite. Weil Satan so listig ist, müssen wir immer wieder überprüfen, ob mein Gürtel der Wahrheit nicht schon ganz kleine Löcher hat, die man kaum sieht. Ihr kennt ja die Hausfrauen, vor allem die Motten. Ja, das Ärgernis vom Kleiderschrank. Da legst du einen wunderschönen neuen Pullover rein, dann nimmst du ihn wieder und dann sagt die Frau, oh, dein Pullover hat da vorne so kleine Löchler, kaum sehbar. Sind schon Löcher reingefressen. Und wenn es genau vorne ist, ist der Pullover fast schon zum Wegschmeißen. Und so macht Satan, bohrt er in unseren Gürtel der Wahrheit, wenn wir nicht aufpassen, immer wieder kleine Löcher hinein. An 2 Beispielen möchte ich das kurz noch deutlich machen. Der Gürtel der Wahrheit soll das Schreibzeug dort hängen und der Geldbeutel. Wie ernst nehmen wir die Wahrheit beim Weitergeben von Informationen? Wie ernst nehmen wir die Wahrheitsfrage in Geldangelegenheiten? Geben wir Informationen ungeprüft weiter über andere, von denen man hat was gehört, da geht ein Gerücht um, und geben wir es ungeprüft einfach so weiter? Entspricht es dessen immer noch der Wahrheit? In der Bibel steht, wir sollen kein Falschzeugnis reden. Und wenn es ums Geld geht, geben wir, wie Jesus, als sie ihn versucht haben, gesagt hat, gebt dem Staat, was dem Staat gehört, und Gott, was Gott gehört. Das gehört auch dazu, zu einem wahrhaftigen Wandel vor Gott. Das zweite Kleidungsstück angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer der damaligen Zeit war eine Lederjacke. Das war eine relativ flexible Lederjacke. Später hat man dann metallene Bänder eingebaut, also zum Schutz noch rein, und Schuppen. Das war also ein Schuppenkleid, dass der Krieger sich noch bewegen konnte. Auf der anderen Seite sollte es ja die empfindlichsten Organe des Menschen schützen. Und dieser Panzer ist also nicht zu vergleichen, was wir so kennen, eine Ritterrüstung. Das ist es nicht. In der Ritterrüstung war ja der ganze Mensch im Blech eingehaust, möchte ich mal so sagen. Und wenn der Ritter vom Pferd fiel, konnte er sich selbst nicht mehr befreien. Dann lag er am Rücken wie so ein Maikäfer, der auch nicht mehr hochkommt und zappelt. Der Panzer sollte ja das Herz vor Verletzungen schützen. Und von dieser Seite möchte ich einmal dieses Bild ins Geistliche übertragen. Unser Herz muss umgeben sein von der Gerechtigkeit Gottes. Ja, noch mehr, unser Herz muss erst von Gott gerecht gemacht werden durch sein Sterben und seine Auferstehung. Wir sagen es ja auch in dem Lied, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Also es ist ein Kleid, das wir anziehen. Wir dürfen also den Panzer der Gerechtigkeit niemals mit meiner eigenen Gerechtigkeit vergleichen. Denn unsere Gerechtigkeit, die macht uns so unbeweglich, wie wenn du in einer Ritterrüstung drin steckst. Wir werden darin gefangen und können uns nicht befreien. Jesus Christus allein kann uns befreien von unserer Ritterrüstung der Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit. Und es kann sehr gefährlich werden, sich nur auf die eigene Gerechtigkeit zu verlassen. Und dann schauen wir uns mal Jesus an. Selbst Jesus ist an der eigenen Ehre gepackt worden bei den Versuchungen Satans. Bist du Gottes Sohn, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel für dich entbieten und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stoßest. Das war eine gewaltige Herausforderung. Er hätte es ja spielen gekonnt. Und es wäre das Ende der Erlösung gewesen. Sonst auch klar sein. Weil er den Satan letztendlich Recht gegeben hätte. Und Jesus hätte sich auf seine eigene Gerechtigkeit verlassen. Geht es uns nicht auch manchmal im Alltag so, dass wir meinen, wir müssten unseren Glauben beweisen? Beweisen wollen wir. Mit dem Beweisen meines Glaubens setze ich die Gerechtigkeit Gottes aufs Spiel, weil wir allein aus Gnaden gerecht gesprochen sind, nicht weil ich den Glauben beweise. Wir müssen unseren Glauben weder beweisen, noch müssen wir Gott beweisen. Wir brauchen auch Gott nicht verteidigen. Es steht nirgends in der Bibel, du sollst Gott verteidigen. Wir sollen bekennen, dass wir durch das Erlösungswerk Jesu gerecht gesprochen sind. Und dieser Panzer, der umschließt mein ganzes Herz. Also mein ganzes Herz, da wo das Zentrum von mir ist, mein Denken und mein Handeln. Vor vielen Jahren hatten wir mal einen Mann gekannt, der war wirklich gerecht. Also der war ordentlich, der hat nichts sich zu Schulden kommen lassen. Er war gerecht und er hat nicht eingesehen, dass er sich bekehren muss. Hat er nicht eingesehen. Seine Frau war gläubig, aber er sah keine Notwendigkeit. Er war gefangen in seiner eigenen Ritterrüstung der Gerechtigkeit. Wir haben gesagt, also, dass der mal zum Glauben kommt, kann man eigentlich nicht absehen. Das kann man nicht absehen. Aber eines Tages, so wie ihr heute früh, wo wir miteinander Abendmahl gefeiert haben, da hat Gott den Panzer der Selbstgerechtigkeit geknackt. Und während er den Kelch bekommen hat, hat er das Leben Jesu übergeben. Aber da sind Tränen geflossen an dem Morgen. weil das keiner mehr für möglich gehalten hat. Und da wurde der Panzer der Selbstgerechtigkeit ausgetauscht mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Gott hat ihn gerecht gesprochen. Welch ein Unterschied. Denn nur die Gerechtigkeit Gottes, die leitet uns hinein in die Ewigkeit. Meine nicht. Drittens, an den Füßen beschut, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkündigen. Ja, zur Zeit des Neuen Testaments hatte man ja nur Sandalen, offene Schuhe, da ist vorne der Sand reingeflossen und hinten wieder raus. Und sie sollten eben vor dem heißen Wüstensand und Steinen schützen. Wenn man ins Haus ging, hat man ja die Schuhe ausgezogen. Ja, welche Vielfalt von Schuhen gibt es heute, wenn wir mal anschauen? Sport, für jede Sportart, für jeden Anlass. Im Fernsehen habe ich immer vor einiger Zeit eine Sendung gesehen, im Bayerischen Fernsehen, über die Freizeitbeschäftigung von Rentnern. Und da hat eine Frau erzählt, dass sie halt gern nach München geht zum Tanzen. Und da hat die Reporterin sie gefragt, wie viele Paar Tanzschuhe haben sie denn? Naja, so 70 Paar, hat sie gesagt. Und dann braucht sie natürlich zu den 70 Paar noch 70, also die Kleidung muss ja zusammenpassen. Ja, bei einem Christen sollten die Schuhe auch zur Kleidung passen. Ist so. Denn Paulus schreibt, an den Füßen beschut, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkündigen. Da fragt sich doch, sind es jetzt spezielle Schuhe, die ich nur am Sonntag in den Gottesdienst trage, also Sonntagsschuhe, oder habe ich die Schuhe jeden Tag an? Eins muss klar sein, diese Schuhe können nur Gottes Kinder tragen. Das muss klar sein. Denn erst muss die Heilsbotschaft des Friedens mein eigenes Herz erreicht haben und mich verwandelt haben, bevor du die Heilsbotschaft des Friedens in diese Welt hinausträgst. Fängt bei dir an und dann kannst du mit den Schuhen rausgehen. Ein gutes Beispiel für mich ist der verlorene Sohn. Die Geschichte wurde ja schon so oft ausgelegt, aber jedes Mal, wenn ich sie von jemand anders höre, ist sie immer wieder neu. Bei den Schweinen gelandet, stinkend, die Kleidung zerfetzt, und wie kehrt er heim? Barfuß. So kam er beim Vater an. Barfuß war damals ein Symbol, elend und gefangen. Das ist barfuß. Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. So demütig und erniedrigt kam er im Vaterhaus an. Alles verprasst. Und nun wertet der Vater den Sohn auf. Er bekommt ein neues Kleid, Kleid der Gerechtigkeit. Er bekommt einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Und jetzt hat er wieder eine würdige Kleidung als Sohn getragen. Und so kleidet uns Gott ein, wenn wir seine Kinder werden. Das Kleid der Gerechtigkeit, gewaschen im Blute des Lammes. In der Hand einen Siegelring. Der Siegelring war immer der Ring, wo du bestätigen konntest. Du konntest unterschreiben wieder, konntest was ja, dazu fähig eben und durftest es. Und so sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt, weil sein Geist meinem Geist bezeugt, dass ich Kind Gottes bin. Und an den Füßen bin ich jetzt dann beschut, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkündigen. Und keine andere Botschaft dieser Welt kann dauerhaften Frieden verkündigen. Die Heilsbotschaft des Evangeliums verkündet einen Frieden in alle Ewigkeit. Viertens, zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens. Der Großschild war damals ein mannshoher Schild. Er hat den ganzen Körper abgedeckt. Und er wurde mit der linken Hand getragen, dass man mit der rechten Hand kämpfen konnte. Die rechte Hand ist die Kampfhand, nicht die linke. Das muss uns auch immer klar sein. Immer wenn es um die rechte Hand geht, geht es um die Macht. Sitzen zur Rechten des Vaters ist die Machtfrage. Und nun sagt Paulus, zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. Was sagt dieses Bild über unseren Glauben? Unser Glaube dient nicht zum Kämpfen. Wir sollen keine Glaubenskriege führen. Glaubenskriege sind nicht von Gott. Lassen wir uns niemals in so einen Glaubenskampf ein. Jesus sagt nicht, ihr werdet meine Kämpfer sein. Nein, er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und der Großschild des Glaubens hatte eine Schutzfunktion und zwar von dem Bösen. Er schützt uns vor den Brandgeschossen des Bösen. Wozu haben denn Brandgeschosse früher gedient? Du hast mit dem Brandgeschoss, hast du immer die Möglichkeit gehabt, über die Festung hinten reinzuschießen. Und wenn dann was Brennbares da war, ist dann innen alles verbrannt und die Leute, auch die Burg, war nicht mehr zu retten. Und die Stadt auch nicht. Meistens hat es einen Flächenbrand ausgelöst. Ist es im Geistlichen nicht so? Versucht nicht der Feind, uns mitten ins Herz zu treffen, in unser Innerstes, da wo wir am empfindlichsten sind? Versucht nicht der Feind, in die Gemeinde von innen heraus zu zerstören? Das ist doch sein Ziel, in uns Gemeinden hineinzukommen, damit wir auseinandergehen. Uneinigkeiten in den eigenen Reihen, Unwahrheiten, falsche Gerüchte, Misstrauen und so weiter. Ja, wir Christen sind angreifbar. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Glauben leben, und zwar im Alltag, da wo wir umgeben sind vom Bösen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und weil Jesus Christus diese Mächte an den Pranger gestellt hat und besiegt hat, werden auch nur wir bestehen, wenn wir uns hinter Jesus stellen. Nicht vor ihn, hinter ihn müssen wir. Und das geschieht durch unseren Glauben an ihn. Fünftens, nehmt auch den Helm des Heils an euch. Der Helm ist bis auf den heutigen Tag ein Schutz für unseren Kopf. Nicht mehr wegzudenken am Bau, Motorradfahrer. Bei den vielen Sportarten, die es heute gibt, ob Klettern, Kajakfahren, Fahrradfahren, Skifahren, die bunten Helme nehmen zu. In unserem Kopf befindet sich ja all, oder findet all unser Denken statt. Und die Frage ist doch, von was lasse ich mich leiten? Mit was befasse ich mich und wer ist der Regent über mein Denken? Wenn die Bibel von Heil spricht, dann bedeutet dies im umfassenden Sinn, dass Gott das Unheil, welches durch den Sündenfall über diese Welt gekommen ist, aufhebt und wieder in einen ursprünglichen Zustand zurückführt. Das Heil im Neuen Testament erschließt das ganze Erlösungswerk durch Jesus Christus. Und mit diesem Heil wird letztendlich bestritten, dass die Königsherrschaft Jesu auf dieser Welt angebrochen ist und zu seiner Vollendung kommt und dass wir dem Wiederkommen Jesu entgegengehen und er dann sein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Welt aufbaut. Das umfasst alles das Heil. Und dieser Helm des Heils soll uns erinnern, dass wir durch Jesus Christus wieder heil geworden sind, wieder in Ordnung geworden sind. Aber, und das ist ja das Schöne an dem Ganzen, trotz des Durcheinander, trotz kommunistischer Reiche, trotz Christenverfolgung, baut Gott sein Reich flächend auf ganzen Welt. Er kommt zum Ziel, obwohl der Feind alles dran setzt, dieses Reich zu zerstören. Und dazu müssen wir auch unser Denken und alles müssen wir schützen. Lassen wir uns nicht durch das Denken dieser Welt vom Ziel abbringen, sondern unterwerfen wir unser Denken dem, der das wahre Heil bringt. Sechstens, nehmt an euch das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Ja, haben jetzt die Gegner von Christen doch recht, dass die fundamentalen Christen religiöse Krieger sind? Intolerant, weil sie behaupten, nur ihr Glaube wäre richtig? Benehmen wir uns Christen denn nicht manchmal sehr kämpferisch, wenn wir uns gegenseitig mit Bibelstellen und Argumenten erschlagen? Ich lese deswegen noch ein paar Verse aus dem Hebräerbrief, weil die zeigen uns, wie es da mit dem Schwert des Geistes ist. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet, und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist das Wort Gottes. Und das ist das Wesentliche, was hier steht. Wort Gottes trennt. Wort Gottes trennt Geist und Fleisch. Das Wort Gottes ist ein Richter über die Regungen meiner Gedanken, meines Herzens. Und im Gegensatz zum normalen zweischneidigen Schwert, welches versucht, den anderen zu töten, heilt das Schwert des Geistes den Menschen. Das ist der Unterschied. Durch den Geist Gottes werden wir nämlich von Neuem geboren, weil er unser sündhaftes Wesen vom Fleisch. Er trennt Licht und Finsternis. Und das Wort Gottes vermengt niemals Licht und Finsternis. Es scheidet. Wir vermengen gern. Wenn wir Schwarz und Weiß vermischen, wird es grau oder gräulich oder greislich. Mundart. Ein gutes Beispiel sehen wir im Garten Gethsemane bei der Festnahme Jesu. Da in dieser Stunde ist nämlich Licht und Finsternis aufeinander geprallt. Der Petrus, ein kämpferischer Typ, der greift zum Schwert und haut dem Kriegsknecht das Ohr ab. Fleischliches Denken. Fleisch ist getrennt worden. Er hat gedacht, er muss mit dem Schwert ran. Jesus Christus, der Sohn Gottes, handelt im Geiste und heilt das Ohr wieder. Das war Schöpfungsgedanke hier. Ein Ohr zu heilen ist Schöpfungsakt. Denn auch hier hat sich das Bibelwort erfüllt. Es soll nicht durch Kraft oder Heer geschehen, sondern durch meinen Geist. Deswegen merken wir uns, das geistgewirkte Wort Gottes trennt uns von der Sünde. Es macht den anderen nicht nieder. Nein, es heilt uns, damit wir wieder in das Bild Gottes hineingestaltet werden können. Jetzt kommt die siebte. Dann sind wir komplett. Dann haben wir die Waffenrüstung komplett an. Betet alle Zeit im Geist. Vers 18. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Hochwasserkatastrophen und alles. Ja, wenn bei uns ein Notfall eintritt, wählt man 112, die 112. Da erreichst du die Zentrale. Die verbinden dich entweder mit Polizei, mit der Feuerwehr, Krankenwagen oder Rettungshubschrauber per Funk. Rund um die Uhr. Und wenn es dann mal etwas länger dauert, haben wir kein Verständnis mehr dafür. Machen wir es mit Gott auch so? Benutzen wir Gott als eine Notrufzentrale, die wir nur dann anrufen, wenn alle Zentralen unter 112 versagt haben? Vergessen wir, dass die Mächte der Finsternis auch rund um die Uhr ihre Einsatzzentrale besetzt haben? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Anfechtungen kommen auch oft in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann. Betet alle Zeit im Geist, sagt Paulus. Das gehört zur Schutzausrüstung. Bleibt mit dem in Verbindung, der die Mächte der Finsternis und den Tod besiegt hat. Denn der Feind sucht auch bei uns, bei jedem Einzelnen, er sucht die Sicherheitslücken, wo er eindringen kann und uns schaden kann. Wir leben doch in einer Zeit, wo uns regelrecht aufsuggeriert wird. Lass deine Seele baumeln. Entspanne dich, lehne dich zurück, nimm die Wellnessangebote wahr, pflege dich. Für den Körper ist es wunderbar, wunderbar. Tut's wirklich gut, aber wir sollten es nicht für den Geist anwenden. Das müssen wir aufpassen. Satan ist daran gelegen, den Einzelnen, ja die ganze westliche Christenheit einzuschläfern, müde zu machen, mürb zu machen. Deswegen schreibt Paulus, wachet und betet. Haltet an am Gebet mit Bitten, Flehen jeder Art. Ich muss dazu nicht eine neue Organisation mit 24-Stunden-Gebet ins Leben rufen. Nein, jeder Einzelne von uns soll dranbleiben. Ob du am Arbeitsplatz bist, ob du im Auto stehst, bei Rot, in der Küche und kochst dein Mittagessen oder nachts, wenn du aufwachst, du kannst Gott im Geist anrufen, du kannst mit ihm reden, du kannst ihm alles sagen. Da kommt keine Stimme, kein Anschluss unter dieser Nummer. Kehren wir am Schluss zum Anfang zurück. Deswegen lese ich noch einmal Vers 10. Zuletzt werdet stark im Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen, vermögt. Das wünsche ich euch allen, auch hier, jedem Einzelnen und euch als Gemeinde hier in Diersheim. Amen.